Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
Boah, jetzt mal rein in die Futterluke. Herzlich willkommen zur heutigen Mindcast-Folge bei einer wunderschönen neuen Folge Filmtalk. Heute nicht mit dem Christian, das Intro hat gelogen, denn der Christian ist mit anderen Dingen beschäftigt, der meint nämlich heute mal krank sein zu müssen, geht mal gar nicht, Christian. Schäm dich, aber gute Besserung, aber schäm dich. Stattdessen ist heute an meiner Seite der junge, dynamische, sympathische, charismatische, ach nee, Martin ist da, hallo Martin.
Hallo Markus, hallo Nerds, ich grüße euch.
Ja, was war das für eine Einleitung? Chaos pur? Egal.
Wir wollen ja auch nicht aus der aus dem Tonus kommen.
Nee, auch in Gastfolgen darf das Chaos bleiben wie gewohnt. Wir haben uns einen Film angeschaut und zwar, es war eine kurze Diskussion, was wir uns anschauen. Es ist auf jeden Fall ein anderer Film geworden, als ich mir eigentlich mit Christian angucken wollte. Aber das macht gar nichts, denn dann kann ich den mit Christian auch noch gucken, den wir gucken wollten. Genau, voll intelligent. Wir haben uns angeschaut Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil und ja, wir wussten beide nicht so richtig, was wir davon erwarten sollen, beziehungsweise was uns da erwartet. Ich hatte dir einen Trailer geschickt, aber selbst nur in den Trailer reingelunzt, ich habe ihn noch nicht mal vollständig gesehen.
Okay.
Und ich habe Nicolas Cage gesehen und dachte mir, yep, you got me, shut up and take my money sozusagen. Und dieser Film, lieber Martin, ist erschienen im Jahr 2023, wir haben ihn geschaut auf Prime Video.
Mhm.
Und klassifiziert ist das Ganze als Psycho-Horror auf Wikipedia. Finde ich ein bisschen strange. Dazu später mehr. FSK 16, so je nach Szene hätte ich mir tatsächlich auch eine andere FSK-Einstufung vorstellen können. Aber das ist mir eh eigentlich egal, weil, seien wir mal ehrlich, seitdem man 18 ist, ist dieses ganze Kram komplett egal. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seitdem gucke ich da auch irgendwie gar nicht mehr drauf. Vorher fand ich es immer cool, irgendwas ab 16 oder 18 zu gucken. Und seitdem denke ich mir so, ja, I don't give a shit.
Ich weiß doch noch die Momente, wo man so die ersten Male dann in die FSK 18-Abteilung in die Videothek gegangen ist. Und ganz schlimm waren immer dann noch so die Videotheken, wo man vorher so klingeln musste, damit sie die Tür aufmachen, damit man da reingehen konnte. Weil da waren ja die coolen Horrorfilme und so dann.
Ja, boah, ich weiß noch in Göttingen, der Videobuster da in Grone. Nicht World of Video, das war ja später. Also Videobuster damals noch. Das war ja eh schon so ein kleines Ranzding.
Mhm.
Und ich weiß noch, da war ich halt so um die 16 rum. Da hat man ja schon mal versucht, da irgendwie in den Separateingang in den 18er-Bereich zu gehen. Boah. Und ich kam ja, ich wollte eigentlich nur irgendwie ein cooles Spiel oder so ausleihen. Ne?
Ja, klar.
Ja, klar. Und ja, tatsächlich, ich hätte mir das ja nicht ausleihen können. Ich hätte ja einen Ausweis gebraucht und so weiter. Ne? Also dementsprechend.
Aber schauen kann man ja trotzdem.
Genau. Nur mal schauen. Und das Ding ist, ich bin mir da immer direkt schon wie so ein Triebtäter vorgekommen, wenn ich da nur reingegangen bin. Und irgendwann, als ich 18 war, konnte ich mir dann ja auch ein Spiel ausleihen. Ich wollte eigentlich anfangs ja immer nur erstmal gucken, was haben die da so.
Ja.
Und als ich dann 18 war, bin ich da auch mal rein. Ich kam mir direkt vor, wie, keine Ahnung, wie so ein perverser Schmierling irgendwie. Ja, wirklich, wie so ein Trenchcoat-Typ, genau. Und das war halt so schlimm.
Da ging's mir auch, ja.
Und das Schlimme ist, ich habe mir dann irgendwie nie was ausgeliehen, weil ich bin so rein, bin so halb so in Richtung Spiele irgendwie und dann direkt wieder raus irgendwie. Und dadurch kam ich mir irgendwie noch schmieriger vor irgendwie. Das ist auch nicht so ganz schlimm.
Ich glaube, heute wäre das auch inzwischen anders, weil
ja, Videotheken einfach kompletter Schmutz irgendwie. Keine Ahnung.
Was sind das so, ne? Ja, aber Fun Fact zu World of Video, da hat mal echt eine süße Mitarbeiterin gearbeitet. Also ich habe ja da gearbeitet im Callcenter im Gallows Park und war dann öfters halt im World of Video, um mir dann halt DVDs auszuleihen. Und als ich mir dann, ich glaube, God of War dort gekauft habe für die PlayStation 3, die war nett.
Hättest du auch mal die Spartaner-Wut entfesselt gerne, ja?
Den Kreis gedrückt halten. Wie bei allen God of War Teilen, wo man dann Frauen kennenlernt und dann die, ja.
Ja, okay. Kommen wir zurück zu Sympathy for the Devil. Ein, ja, kann man schon mal vorwegnehmen, ein klassischer Nicolas Cage Film, finde ich. Läuft ganze 90 Minuten, das Ganze. Regisseur war genau, ne? Yuval so Adler. Yuval Adler, keine Ahnung, habe ich mir jetzt keine große Mühe gemacht, hat mir jetzt so zumindest nichts gesagt. Der eine oder andere kennt ihn wahrscheinlich. Ich habe mal ins Wikipedia reingelunzt, habe da aber jetzt nichts gesehen, was mich jetzt groß aufhorchen ließ. Von daher, keine Ahnung. Drehbuch von Luke Paradise, auch ein geiler Name. Ich hoffe sehr, dass es kein Künstlername ist, weil das wäre schon ziemlich geil. Okay. Und ja, Hauptdarsteller auf jeden Fall, ja, sind es ja nur zwei, Nicolas Cage und Joel Kinnaman.
Ja.
Und lass uns da mal reingehen. Eine kurze Zusammenfassung für euch. Vielleicht magst du die einmal kurz zum Besten geben, bevor wir dann mal an unsere Erwartungen für den Film gehen.
Ja, also die Zusammenfassung für mich war halt, ein augenscheinlich random Dude wird mit vorgehaltener Waffe in seinem eigenen Fahrzeug gekidnappt, entführt. Also wird halt irgendwie gegen seinen Willen gezwungen, weiterzufahren, obwohl seine Frau hochschwanger im Kreißsaal liegt und sie das zweite Kind erwarten. Und er muss einfach diesem strangen, fremden Typen folgen. Und er weiß nicht, worauf er sich einlässt. Also es war so für mich zumindest so eine Zusammenfassung, was ich mir so gemerkt habe.
Ja, er weiß nicht so, worauf er sich einlässt, ist so eine Sache. Also einlassen ist ja erstmal ein bisschen eher freiwillig. So ganz freiwillig war das ja nicht. Was waren denn so deine Erwartungen vor dem Film? Also du wusstest auf jeden Fall, dass Nicolas Cage drin vorkam und hast auf jeden Fall Teile des Trailers oder den ganzen Trailer gesehen.
Ja.
Was war vor oder nach dem Trailer so deine Erwartung an das Ding?
Also meine Erwartungen waren, dass das eine leichte, unkomplizierte Unterhaltung wird, die ja keine große Erwartung an sich darstellt. Also es ist mehr so ein, ich lasse den Film laufen oder halt nicht.
Film. Eine gute Voraussetzung für einen Filmabend, den Film nicht laufen lassen.
Ja, aber es ist jetzt kein, also ich hatte keine Erwartung mit einem krassen Twist oder einer dynamischen Charakterentfaltung. Also die Erwartung hatte ich einfach nicht, dass da nicht, keine Komplexität einfach herrscht. Und aber dass ich auf jeden Fall von Nicolas Cage halt nicht enttäuscht wird, das war mir von Anfang an klar. Und halt einen sehr exzentrischen Charakter spielt.
Ja, das ist beschreibt Nicolas Cage ja in den meisten seiner Filme. Hast du einen Favorite-Film von Nicolas Cage, wo du sagst, so das ist so ein Ding, wenn ich jetzt in mein Filmregal greifen würde oder in die VOD-Bibliothek meiner Wahl, wie auch immer, wo du sagst, so das ist der Nicolas Cage-Film, den ich anmachen würde, um zu sagen, hier, guck mal, Nicolas Cage.
Ah, ich glaube, das sind einfach seine berühmtesten tatsächlich. Also mir fällt spontan bei mir drei oder vier sogar ein. Das ist The Rock mit Sean Connery.
Absoluter Klassiker.
Mega cooler Film.
Geil.
Con Air.
Ja, ist ja so selber Schlag eigentlich, ne?
Ja. Dann hatte ich nur 60 Sekunden, klar.
Mit dem bin ich nie warm geworden irgendwie.
Ja, aber muss halt ein bisschen Autodude sein, ne? Das ist.
Ja, vielleicht liegt's da dran.
Und dann hatte ich gerade noch, das Vermächtnis, der mit dem, die Schatzsuche.
Der Tempelritter?
Genau. Fand ich auch ganz cool, ja, gerade mit dieser Brille, mit den verschiedenen Gläsern und so, fand ich ganz cool auf jeden Fall.
Also für mich sind es tatsächlich auch The Rock ganz, ganz, ganz weit oben und ein Film, den ich tatsächlich erst irgendwann vor 2 Jahren oder so mal nachgeholt habe, der aber schon von 2011 ist mit Nicolas Cage, ist Pack der Rache. Kennst du den? Den fand ich auch richtig gut.
Sagt mir nix.
Wenn du den mal gucken willst, mach das auf jeden Fall mal, denn den fand ich auch gar nicht so schlecht. Mal wieder so ein bisschen was anderes, ein bisschen ernster, das ist ganz cool. Also da wird halt seine Frau sozusagen überfallen, mal nett gesagt. Und er will sich dann halt rächen und kriegt dann sozusagen ein unmoralisches Angebot unterbreitet.
Klar.
Von so einem, ich sag mal, Geheimclub, der so selbstjustizmäßig unterwegs ist.
Die Tempelritter.
Und na, nicht ganz. Und er lässt sich halt so darauf ein und plötzlich passieren so Dinge, die er nicht so cool findet und versucht das Ganze dann irgendwie aufzulösen. Und ist ganz cool gemacht, also kann ich sehr empfehlen. Aber kommen wir zurück zum heutigen Nicolas Cage-Film. Das Ganze war bei mir ähnlich wie bei dir, meine Erwartung vor dem Film. Ich habe bei mir auch aufgeschrieben, so ich erwarte Cage-typisches Overacting, das mir auf eine seltsame Art einfach immer gefällt bei ihm. Und genau das ist es und genau das habe ich auch bekommen.
Oh, ich habe was total Wichtiges vergessen. Lord of War.
Ja, Lord of War geht natürlich auch gut klar, ja.
Ich wollte gerade sagen, meine Worte gefallen mir besser, aber ja, deswegen.
Und ansonsten muss ich sagen, habe ich mir aufgeschrieben, ich erwarte nicht viel und freue mich auf einen Film, von dem ich noch nicht wirklich was weiß, was selten genug der Fall ist.
Stimmt, ja.
So, deswegen habe ich mir auch angewöhnt, Trailer gar nicht mehr bis zum Ende zu gucken, oft, oder meistens, oh, weil da echt oft immer so viel drin ist und dann guckt man den Film und denkt immer so, ja, es sind geile Szenen, aber ich kenne sie ja schon.
Ja, krass, wie du das einfach dann ausmachen kannst.
Ja, also ich muss mich da wirklich zu zwingen. Also ich bin auch wirklich so ein Trailer-Dude irgendwie, das weißt du ja selbst, du kennst mich auch lang genug. Ich schicke ja gerne mal so Trailer von irgendwas rum. Aber wenn ich das wirklich so ernsthaft gucken will mit viel Spannung und Überraschung und so weiter, dann kann ich mir so einen Trailer in der Regel nicht angucken. Deswegen versuche ich das zu vermeiden.
Ja.
Gut, wie gesagt, kommen wir mal ganz kurz zu einer groben Beschreibung der Charaktere. Die beiden Hauptcharaktere sind einmal Nicolas Cage, der einfach nur, ja, ein Passagier ist in dem Film sozusagen, auf einer langen, ja, holprigen Autofahrt, um es mal nett zu sagen. Und der Gegenpart in dem Fall ist der Fahrer dieses Autos. Du hattest es gerade schon angerissen, der ja erneut Vater wird oder dabei ist, Vater zu werden, eigentlich auf dem Weg ist ins Krankenhaus, gespielt von Joel Kinnaman. Und den könnte man unter anderem kennen, wie wir festgestellt haben, aus der 2014er Version von RoboCop. Und ja, da muss ich sagen, das ist so eigentlich so ein Duo-Film. Es kommen ja noch so ein paar andere Charaktere vor, aber let's be honest, das sind halt alles Nebencharaktere. Ja,
ist so. Also zu den anderen Charakteren habe ich so echt geschrieben, so typisch US-Bla, typisch Standard 0815-Boy. Zum Trucker habe ich Trucker-Trucker geschrieben, weil das einfach so ein Trucker-Dude ist.
Trucker-Trucker, sehr gut. Ja, bei diesem Diner-Besitzer und dem Trucker habe ich einfach hingeschrieben, nutzlos.
Ja.
Völlig nutzlos. Die hätte jetzt auch komplett weglassen können, die Charaktere. Das hat überhaupt keinen Mehrwert gehabt. Egal, kommen wir gleich zu.
Ja.
Wir beginnen ja im Film, dass wir erstmal von schöner Musik begrüßt werden. Irgendwie das so das Intro mit dem Song und so weiter, das hat mir echt gut gefallen. Das hat einen, also mich zumindest stimmungsmäßig gut abgeholt schon mal. Ich hatte Bock drauf irgendwie und hat Lust auf mehr gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Und dann sehen wir, wie gesagt, erstmal so ein bisschen diese Fahrt von ja, Joel Kinnaman, wie hieß er nochmal? David Chamberlain heißt er. Also seine Rolle, David Chamberlain.
Stimmt.
Der Fahrer des Autos. Und er parkt quasi im Parkhaus der Ambulanz, der Notaufnahme, um da quasi so, hier, meine Frau ist schwanger und so weiter. Entweder wollte er sie abholen. Im ersten Moment wirkte es so ein bisschen auf mich,
als
würde er einfach nur warten, bis sie rausgebracht wird. Irgendwie, es war ein bisschen strange, aber ich denke mal, er wollte einfach dorthin. Kam aber halt einfach nicht mehr dazu.
Stimmt, jetzt wo du es so sagst, das ist in Deutschland total ungewöhnlich, dass man in der Notaufnahme im Eingang parken kann. Das ist eigentlich absolute Zeit. Also
ja, ich glaube, das sind eigentlich mehr so es ist ja nicht die Notaufnahme selbst, sondern mehr so der Parkbereich dafür oder so, keine Ahnung. Wie auch immer, ist auch für den Film überhaupt nicht wichtig. Zum Glück. Holst selten schwangere Frauen ab. Du kümmerst dich mehr um den ersten Part. Nein, das Ding ist, ich fand den Auftritt von Nicolas Cage sehr gut, weil während der David da so in seinem Auto rumeiert, irgendwie da gerade noch so das Telefonat beendet und so weiter und gerade auf dem Weg ist auszusteigen, sieht man einfach, wie der Charakter von Nicolas Cage einfach so in dieses Auto reinstarrt von so einer Tür, die so ein paar Meter entfernt ist. Der lehnt sich da so dran irgendwie und starrt so mit so einem Todesstarren in dieses Auto rein. Ich dachte so, wow, geiler Auftritt, geil. Ziemlich nice. Wie fandst du das? Also es kam ja so wie aus dem Nichts.
Und ich, das ist auch eine Erscheinung. Also sein Äußeres hat er auch bewusst gewählt. Also es ist jetzt kein Typ, den man leichtfertig übersehen hätte können, sondern er zielt ja darauf, auch aufzufallen mit seinem Outfit. Und ja, fand ich schon auch sehr so schwierig, nicht schwierig, aber ja, auf jeden Fall sehr komisch im ersten Moment. Also war halt, man merkt halt so gleich, okay, Nicolas Cage will genau ihn. So.
Naja, also das war schon ein sehr gezielter Blick irgendwie. Also man hat nicht gesehen, dass er irgendwie nach links und rechts so ein bisschen durch den Raum guckt oder durch die Garage, wie auch immer. Also ein Blick durch die Garage ist da nicht erfolgt. Aber was bei ihm aufgefallen ist, er hat fucking rote Haare, Alter.
Das war schlimm. Das ist echt.
Aber weißt du, was lustig ist daran? Das war eigentlich nicht Teil des Skripts, denn während einer Q&A-Session hat der Regisseur und Produzent mal erwähnt, dass die roten Haare von Nicolas Cage dessen Entscheidung waren und er einfach mit dieser roten Frise am Set aufgetaucht ist.
Okay.
Das ist halt auch wieder so ein Nicolas Cage-Ding irgendwie.
Okay, ja gut, also kann halt auch machen, was er will, glaube ich, an so einem Set, ne?
Also ich habe halt auf die bisschen auf die Trivia-Page geguckt bei IMDb und da steht zum Beispiel auch noch, dass der Film ursprünglich in einem winterlichen New York spielen sollte, wovon wir jetzt ja weit entfernt waren.
Ja.
Aber sich das Nicolas Cage anders überlegt hat und gesagt hat, nö, das machen wir mal anders. Also das ist halt, ne, das ist schon, also der ist da schon sehr exzentrisch irgendwie und spielt diese Rollen halt auch irgendwie total. Immer so, also da steckt auch viel Nicolas Cage, glaube ich, oft drin. Er spielt ja in den letzten Jahren nur noch diese exzentrischen Rollen, die stimmt. komplett drüber ja. sind.
Ja.
Und das passt aber irgendwie auch und ich finde es irgendwie cool. Also er kann sich das ja scheinbar erlauben und warum nicht? Also warum ja. soll er da nicht einfach die Rollen machen?
Auf die
er hat ja auch mal gesagt, ja, er hat ja auch mal gesagt, er will nur noch so Rollen mit wenig bis gar keinem Dialog haben, weil er einfach mit seiner Art spielen will und dann das so als Herausforderung sieht, einfach gar nicht mit Dialogen zu überzeugen, sondern es eben anders zu machen. Das finde ich total interessant.
Ja.
Und hier in dieser Rolle wirkt er halt auch erstmal direkt wieder so, ja, weiß ich nicht, so komplett drüber. Also dieser ganze Look, also abgesehen jetzt von diesen roten Haaren, die sind halt furchtbar. Der ganze ja. Rest vom Look, der steht ihm irgendwie total gut, finde ich, in dieser Rolle irgendwie.
Kann er
also
tragen, passt ja, zu seinem Charakter. Aber jedem steht ein Maßanzug, also.
Ja, so anziehen würde ich es jetzt auch nicht. Also es wirkt schon so ein bisschen strange alles, aber naja. Na gut, wir wollen jetzt ja auch nicht den ganzen Plot durchsprechen, aber grundsätzlich geht es darum, dass er als ja Beifahrer oder als Fahrer, Mitfahrer auf der Rückbank erstmal sich in dieses Auto reinsnackt und David mit einer Waffe bedroht. So, ist halt ein bisschen strange, ne? Also er betritt das Auto von David und zwingt ihn halt unter vorgehaltener Waffe eine Karte zu wählen. So komplett random. Hier, such dir eine Karte aus.
Ja, ja.
Ne, und er hat überhaupt gar keinen Bock drauf.
Er kriegt doch nicht gezeigt. So. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt jetzt hier
ja, ja, hier so zieh eine Karte hier aus dem Deck oder genau. so, sondern such dir eine Karte aus.
Wähl
so.
Eine Karte, sagt er, glaube ich.
Genau, und keine Ahnung, meint er jetzt einfach nur eine Farbe? Meint er eine ganz spezifische Karte? Was genau will er jetzt? Also es ist Anleitung unklar irgendwie, ne? Und er lässt, also der David lässt sich dann halt so drauf ein und sagt halt irgendeine Karte und er zieht dann halt auch genau die Karte. Ha, ich wusste es, bla 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 bla.
Ja, natürlich.
Und ja, und trotz seiner Bemerkung, dass er eigentlich gerade auf dem Weg zur Geburt seines Kindes ist, wird er halt gezwungen, auf den Strip zu fahren, wie Cages ja. Charakter zu ihm sagt. Und er ist kurz davor auszurasten, also Cage jetzt, und dann fährt er halt widerwillig los, dieser David. Ne? Und dann nimmt das Abenteuer ja so ein bisschen seinen Lauf. Und es ist so ein Auf und Ab, finde ich. Ne? Also stellenweise fand ich diese Autofahrszenen, was ja einen Großteil des Filmes ausmacht, sehr zäh. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Also ich fand so, auf der einen Seite hattest du so diese unterhaltsamen, wirren Dialogzeilen oder Monologzeilen von Nicolas Cage und auf der anderen Seite passierte dann doch irgendwie nicht so viel. Also ich habe mir aufgeschrieben, der Film hätte auch so 15 bis 20 Minuten kürzer sein können und es wäre der gleiche Inhalt drin.
Wahrscheinlich, ja. Also ja, auf jeden Fall sehe ich ähnlich wie du. Ja.
Also ich hab mir so zwei Zeilen aufgeschrieben, das waren bei Leibe noch nicht die verwirrendsten Sätze, die er gesagt hat, so erst warst du ein weinerlicher Haufen Scheiße und jetzt könntest du einem Stier eine Kopfnuss verpassen. Also das ist auch, keine Ahnung, ist das eine seltsame Art zu sagen, hey,
die er dann du teilweise hast die Eier. Zitiert hat, dann so völlig aus dem...
Ja, oder einen Polizisten Bullenpimmel zu nennen, irgendwie. Also es war irgendwie alles so ein bisschen, ja, so Cage-mäßig drüber, aber trotzdem irgendwie hat es die ganze Zeit so eine Spur seltsam gehabt. Und ich wusste über weite Teile des Filmes nicht, kannst du mir vielleicht auch was zu sagen, ob ich den Film gerade cool finde oder ob ich ihn langweilig finde. Ich hatte zwischendurch ab und zu mal so dieses Bedürfnis, einfach so vorzuskippen, mal so 30, 40 Sekunden, um irgend so eine Länge zu überspringen. Wie ging dir das?
Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also habe ich jetzt nicht so gemerkt, tatsächlich, dass man das jetzt so, also das, ja, das bin dann halt, wenn ich im Film drin bin, dann sehe ich den, klar, sage ich dann irgendwie ein dummes Kommentar, habe ich ja auch oft, aber so wirklich so das Bedürfnis haben, vorzuskippen, hatte ich dann vielleicht doch nicht so krass oder habe ich einfach so noch nicht gemacht, dass ich so die Routine drin habe, das dann so zu wollen.
Ja, weiß nicht, also Ich hatte das so manchmal bei diesen Dialogen, wo es irgendwie so nicht richtig vorwärts ging. Ne? Also Cage hat halt die ganze Zeit so Stress gemacht, fahr mich dahin und hatte ja dann scheinbar auch ein Ziel vor Augen. Ne? Hier, fahr da links und so weiter.
Er hat auch immer viel drumherum geredet, warum er jetzt ihn, das hat echt lang gedauert.
Ja, das hat sich nach hinten raus dann ja aufgelöst, dass er da ja, so ein bisschen so ein Spiel draus gemacht hat und auf was Bestimmtes hinaus wollte und so weiter. Das hat man später dann ja schon irgendwie verstehen können, was so dahinter gesteckt hat.
Ja, klar.
Aber wie du schon sagtest, irgendwie war es mir so zu viel.
Ja, genau. Ja.
Ne? Also so am Anfang habe ich es verstanden, so diesen Psychodruck aufzubauen und so weiter, alles klar, check ich und so weiter und ihn auch so in so eine blöde Situation zu bringen, baut ja auch nochmal zusätzlich Druck auf. Er kriegt ja zwischendurch, also der David kriegt ja zwischendurch immer mal so Anrufe von seiner Frau, die da immer noch im Kreissaal liegt irgendwie und da fleißig am Entbinden ist.
Ich muss jetzt das Handy, düt.
Ja, aber dann auch irgendwie so ganz komisch. Auf der einen Seite wird er so gezeichnet als liebevoller Vater.
Ja.
Der sich wahnsinnig auf die Geburt seines nächsten Kindes freut, gerade nachdem auch direkt in der ersten Szene klar geworden ist, dass da schon mal ein Kind gestorben ist bei der Geburt oder im Verlauf der Schwangerschaft. Und dann ist er halt dran und ist halt die ganze Zeit seit dem ersten Telefonat so die ganze Zeit weggefahren, immer weiter weg von seiner Frau. Und sie ruft ihn an, ist so unter Schmerzen und er sagt so, ja, ich bin fast da. So, ich meine, ja, es ist lieb gemeint. So auf der einen Seite, ne, weil er ihr natürlich jetzt keinen Stress machen will in dem Moment.
Ja, sie beruhigen
ihr zusichern will,
ja.
Will, ne, ja. Also gut zusprechen, sie beruhigen. Aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwie doch ein Arsch, ja. Arschmove. Ich meine, in der Situation kannst du, glaube ich, nicht richtig reagieren. Ne?
Nee, das funktioniert nicht.
Aber es war für mich irgendwie so ein komischer Zwiespalt und auch so, das sind so Momente, das soll natürlich dazu dienen, dass uns gezeigt wird, so ja, er bemüht sich, bei der Frau zu sein, aber macht's dann ja irgendwie doch nicht so. Also
ja, ja.
Irgendwie so, ich verstehe die Message, die hinter diesen Szenen steckt, aber irgendwie hat es für mich so keine Wertigkeit und das nervt mich dann manchmal so ein bisschen. Und dann denke ich mir so, okay, das sind 2 Minuten, die man hätte rausschneiden können, ohne dass der Film irgendwas verliert, weil so die tiefgründige Bedeutung steckt ja sowieso nicht in dem Film.
Richtig.
Ja, und weiß nicht, und so summieren sich dann halt so die Minuten und ich denke mir so, okay, das hätte man rausnehmen können. Die Szene im Diner, da hätte es auch einfach gereicht, wenn er irgendwo random irgendeine Frau mit Kind bedroht hätte, ja. Der Cage.
Von der Jukebox-Nummer also, mal ganz abzusehen.
Ja, aber dieses ganze Diner-Ding hättest du komplett streichen können eigentlich.
Im Prinzip schon, ja. Ja,
stimmt. Also den Dialog hättest du irgendwo anders hinpacken können, wo es darum geht, dass es dann so an diese Offenbarung kommt, wo es eigentlich darum geht,
richtig.
Dieses, du bedrohst irgendwen. Also dieses komplette Ding hättest du rausschneiden können.
Stimmt,
das ist eigentlich nur alles in die Länge gezogen, damit der Film halt irgendwie so auf seine 90 Minuten kommt, gefühlt. Und das fand ich ein bisschen schade, weil auf der einen Seite habe ich nicht viel erwartet, von dem Film und auf der anderen Seite habe ich leider auch genau das bekommen, nicht viel.
Stimmt. Ja, genau. Ja, das trifft es ganz gut.
Also ich war jetzt nicht wirklich enttäuscht, weil ich nicht viel erwartet habe, aber selbst für einen klassischen, durchschnittlichen Cage-Film, der jetzt selten besonders tiefgründig ist, habe ich tatsächlich noch ein bisschen weniger bekommen, als ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin.
Das stimmt. Also es ist, ja, also witzigerweise ist es ja der zweite Cage-Film, den ich die Woche geguckt habe.
Echt? Was hast du noch gesehen?
Ja, Willy's Wonderland.
Ach so, stimmt. Hat's ja gesagt, während wir geguckt haben, ja.
Und das wollte ich auch zu sagen, so, wenn man Cage nicht reden hören will, dann
ist das der Film.
Auf jeden Fall.
Ja. Wenn ihr Cage in einer Rolle ohne Dialog wollt und vielleicht auch Pinball mögt, dann ist das euer Film.
Ja.
Wenn ihr nicht wisst, wie ihr auf eurer Arbeit eure Pausenzeiten managen sollt und mal in der Situation wart, keine Pause machen zu können, hier kriegt ihr ein gutes Tutorial bei Willy's Wonderland, wie ihr euch strikt an eure Pausenzeiten halten könnt und wie strikt man die auch durchziehen kann.
Oh ja.
Ja, das Ganze ist ja ein Film, den wir auch mal im Mindcast über Steady als gemeinsame Watchparty geguckt haben. Wenn ihr Bock drauf habt, Steady mal auszuchecken und vielleicht auch mal eine gemeinsame Watchparty zu machen, dann geht doch einfach mal auf steady.de/Mindcast. Ist immer eine gute Idee.
Genau.
Du kriegst nicht genug vom Mindcast?
So, ist nur für mich eine Erinnerung, das da einzubauen.
So wie der Discord-Server vom Mindcast.
Oh, Mensch.
Ja.
Martin, der Discord-Server, das ist ja eine tolle Sache. Ich weiß zufällig, du bist auch da.
Ich bin auch da, ja.
Genau, wenn ihr das wollt, dann geht einfach mal auf mindcast-podcast.de. Da findet ihr alle Links, Discord, Steady und so weiter und so fort. Aber kommen wir zurück zum Film. Wir hatten eingangs schon kurz darüber gesprochen, dass die anderen Charaktere ja irgendwie alle so ein bisschen nutzlos, austauschbar und zu vernachlässigen sind. Also das ist, also ich schäme mich schon fast, das als Nebenrolle zu bezeichnen.
Ja.
Also ich finde, es sind fast Statisten.
Schon, also der Junge am Anfang bedient ja auch mehr einfach nur so ein bisschen so Background-Story, so.
Ja, und so ein bisschen dieses liebevolle Miteinander irgendwie zu zeigen
zu
und so weiter.
Zu unterstreichen,
so,
ja, genau.
Weiß nicht, hat auch überhaupt gar kein Ding
Mehrwert.
Mehr, die Oma am Anfang, wo er den abliefert, kommt auch noch kurz am Anfang einmal
vor. Bei der Oma habe ich geschrieben, welche Oma? Ich konnte mich nicht mehr an die Oma erinnern, aber jetzt, wenn du sagst, ja, stimmt.
Ja, ne, also das so. Ist halt so, also ich meine, ja, also ich verstehe, dass das jetzt nicht der AAA-Hollywood-Blockbuster ist, ne, also
ist
das
so.
Ist ja gar nicht die Nische des Films, so.
Nee.
Das check ich so, das, ne. Aber selbst für einen Indie-Film oder selbst für eine kleine Produktion, die Charaktere überhaupt einzubauen, ist halt, du hättest es mit weniger Charakteren einfacher lösen können mit dem gleichen Effekt. Also es gibt ja Folgen, oder es gibt ja Filme, die, ja anders. Also zum Beispiel gibt es ja auch Filme, die nur an einer Location spielen, mit ein, zwei Schauspielern oder so. Also wenn ich da zum Beispiel so an Filme denke, die Location Hateful und schauspielertechnisch so limitiert, ich denke noch an noch weniger hier zum Beispiel, wie heißt das, The Devil oder so, wo die nur im Aufzug stehen quasi die ganze Zeit.
Ach so, oh, habe ich glaube ich nicht gesehen.
Das sind irgendwie so drei, vier Leute oder so in einem Aufzug und es spielt eigentlich nur da. Oder, ne, also es gibt ja mehrere Filme, die so in diese Richtung gehen, die wirklich so an einer Location nur spielen und, ja, weiß ich nicht, also man hätte es irgendwie anders machen können, keine Ahnung. Aber es, weiß ich nicht, also es nervt mich irgendwie, wenn Charaktere da sind und man die irgendwie so 10 Sekunden sieht und dann sind die halt einfach weg und haben eigentlich gar keine wirkliche Relevanz. Ich meine, auch da ist klar, was für eine Message die haben sollen und aussenden sollen und bla bla bla, ist alles logisch, also es ist nicht so, dass man es nicht verstehen kann oder so,
aber es ist
einfach überflüssig.
Ja, man hätte einfach viel Zeit und Ressourcen sparen können und das halt einfach anderweitig investieren, wie zum Beispiel in den Faustschlag, den besser zu koordinieren.
Ja, das reden wir nicht über diesen Faustschlag, der ist in meiner Welt ist der gar nicht passiert in diesem Film. Ist er ja tatsächlich auch wirklich nicht.
Nee, ist er nicht.
Also so schlecht, also ja, egal, reden wir nicht drüber.
Könnte ich dir genauso gut eine geben. So.
Ja, durch die Kamera, das würde wahrscheinlich mehr wehtun als da in dieser Szene. Naja, ja, ich weiß nicht so genau. Also ich hatte tatsächlich mir ein bisschen mehr erhofft, als ich letzten Endes bekommen habe, auch wenn ich nichts erwartet habe eigentlich. Das ist schon, das ist schon echt schlimm.
Gute Formulierung, ja.
Ich würde auch... Also ich bin so wirklich hin und her gerissen. Ich würde auch nicht sagen, dass der Film scheiße ist.
Nee, gar nicht. Nö, würde ich auch nicht sagen.
Also das ist halt so ein Film, den kann man nebenbei laufen lassen, finde ich. Also du hast es eingangs ja auch schon so gesagt.
Ja.
Man muss da auch nicht wirklich hingucken tatsächlich. Das
man
ist,
kommt dann auch also gut mit.
Ja, also visuell ist eigentlich egal. Man kann ihn auch wirklich als Hörspiel laufen lassen, weil es eigentlich eh nur auf den Dialog zwischen David Chamberlain und dem ungewollten Beifahrer. Ich weiß gar nicht mehr, wie seine Rolle hieß.
Ach so.
Also wie sein Charakter hieß. Kein Plan. Ist aber eigentlich auch scheißegal. Es ist komplett egal. Fahrer und Beifahrer und so werden sie tatsächlich, also Fahrer und Passagier, so werden sie ja tatsächlich auch auf IMDb gelistet, ohne den richtigen Rollennamen.
Das
also
ist schon krass,
selbst beim Fahrer, der ja definitiv einen Namen hat, David Chamberlain, steht nicht David Chamberlain, sondern einfach nur Fahrer.
Das ist so krass.
So, und das zeigt halt auch schon, wo der Fokus drauf ist. Es geht um den Fahrer und es geht um den Passagier. Punkt. Der Rest ist austauschbar, ist völlig egal und du kannst den kompletten Film als Hörspiel laufen lassen. Und das ist halt schade. Also um den so nebenbei laufen zu lassen, keine Ahnung, du zockst ein bisschen was, willst irgendwie einen Cage-Film anmachen.
Boom.
Alles gut, sind auch unterhaltsame Szenen drin irgendwie so. Ein paar Dialoge sind auch ganz cool und es gibt auch so ein paar, ich sag mal, ja, actionreichere Momente, die auch ganz nett gemacht sind. So, alles cool.
Ja.
Aber so blöd es klingt, das ist tatsächlich ein Film. Nee, also es ist ein Film, den man nicht gucken muss. Also man kann ihn tatsächlich hören und es ist exakt derselbe Effekt für dich. Also du verstehst den Film genauso gut. Du verpasst nichts.
Nee.
Keine Ahnung, mach ihn auf dem zweiten Monitor an und mach den Monitor aus, um Strom zu sparen. Oder mach's auf einem Monitor an und mach das Spiel in den Vordergrund. Ich weiß es nicht.
Ja. Ach, schön.
Also, oder unser Fernseher hat zum Beispiel auch eine Audio-Only-Funktion.
Stimmt,
finde ich ganz lustig. Wo man einfach Bild ausmachen kann und der Ton läuft weiter. Finde ich ganz nice, wenn man irgendwie nur Spotify laufen lässt oder irgendwie sowas.
Ja.
Oder irgendwie eine Serie laufen lässt, aber irgendwie nebenbei in der Küche eher am Kochen ist und so weiter. Kann man einfach den Ton hören und
die Folgen, die ihr schon guckt, kennt, so. Kenn ich
ja, so der 60. Rewatch von Star Trek The Next Generation oder
Family
so.
Family Guy.
Game
of Thrones.
Ja, also ich weiß nicht. Ich bin total hin und her gerissen. Ich glaube, man merkt das schon. Und du bist auch irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen.
Ja.
Lass uns auch mal ein bisschen vom Inhaltlichen weggehen und lass uns ein bisschen aufs Optische gehen. In den Bereich Bildgestaltung. Was schwebt dir da so durch den Kopf?
Also, wie du schon sagtest, habe ich auch gemerkt, so dass das Budget für die Produktionskosten nicht so groß war. Das fällt halt auf so. Aber ich finde, dass sie sich trotzdem Mühe gegeben haben, bestimmte Blickwinkel einzuschaffen oder bestimmte Stimmungen zu erzeugen und so. Also, dass sie sich trotzdem Mühe gegeben haben. Das ist mir so aufgefallen.
Sie waren stets bemüht.
Ja. Ja, nee, aber das war es auch schon. Aber es war auch nicht enttäuschend. Habe ich noch geschrieben, genau.
Ja, nicht enttäuschend beschreibt den Film eigentlich schon ganz gut. Also uns fällt kein positives Wort dafür ein, aber es war immerhin nicht enttäuschend. Es war nur ein bisschen kacke.
That's what she said, ja.
Also ich habe geschrieben, der ganze Film hatte eigentlich so eine typische Nachtfahrtoptik. Mhm. Also durch dieses Düstere, wir fahren jetzt durch die Nacht und dann hier und da mal so vorbeiziehende Lichter, hier und da auch mal so Neonlichter, während die da noch über, also in diesem Strip-Bereich rumfahren, das ändert sich dann ja auch später. Und ja, grundsätzlich einfach durch die Nachtzeit im Film weitestgehend so ein bisschen düster gehalten und halt auch, also man merkt das niedrige Budget, aber es ist, dafür ist es völlig okay. Aber wenn man jetzt auch mal bedenkt, in was für einer Qualität mittlerweile auch so Fanfilme und so produziert werden, das ist ja wirklich der Wahnsinn.
Ja.
Also spätestens seit so Verleihseiten wie Grover.com oder so kann sich ja auch jeder so eine High-Quality-Kamera irgendwie mal ausleihen oder so. Übrigens, not sponsored by Grover.com.
Bis jetzt.
Aber, ne, also das ist schon, also man merkt, dass es einfach nicht der Spitzenfilm ist, aber das ist auch okay, will es glaube ich auch gar nicht sein.
Will es nicht sein, aber dafür habe ich mir aufgeschrieben, dass die Musik relativ gut war. Also man hatte so von Anfang an diesen typischen, ich habe es mir aufgeschrieben, Las Vegas Sound. Also diese, ich weiß nicht, funky, Ende 70er, Anfang 80er, so Disco oder Ende Disco-Vibes oder Funk-Vibes, so mit, wie heißen sie, Chris Brown, der andere.
Oh, da bist du jetzt aber auf ganz dünnem Eis. Der andere, die sehen alle gleich aus, oder was wolltest du jetzt sagen?
Nein, auf gar keinen Fall. aber so diese typischen Las Vegas-Lieder und fand ich jetzt gar nicht so schlecht, fand ich gut. Und auch so, wenn halt keine Musik läuft, so dieses an sich, dieses Sounddesign war auch gelungen. Also es hat auch immer für Spannung gesorgt, auf jeden Fall, wo es Spannung setzen sollte. Und ja.
Gut, dann würde ich dir da tatsächlich erstmal zustimmen. Also Soundtrack und so weiter fand ich auch richtig gut. Weil, also es hat Spaß gemacht zuzuhören. Gerade auch so dieser Intro-Song und relativ kurz nach dem eigentlichen Intro des Films kam dann tatsächlich auch nochmal so ein Track. Also relativ früh im Film kamen zwei Tracks, die ziemlich cool klangen irgendwie. Ja. Da würde ich tatsächlich für mein eigenes Hörvergnügen auch nochmal versuchen rauszufinden, welche Tracks das waren. Das sollte ja kein Problem sein. Denn die haben mir tatsächlich gut gefallen. Das sind so Sachen, die ich tatsächlich gerne mal so nebenbei in irgendeiner Playlist laufen lasse.
Ja.
Und ansonsten, die Soundeffekte fand ich, waren sehr solide. Also das Schießen der Pistole zum Beispiel, das klang schön wuchtig, das war gut. Ansonsten war immer so, also in vielen Momenten so ein Wummern oder so ein Hämmern im Hintergrund, so ein bisschen, um so ein bisschen so Druck aufzubauen, so ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Das war auch
die Punches von den Fäusten im Gesicht.
Ja, wir reden nicht über diese Fäuste. Egal. Aber wo wir schon von Schauspielleistung reden, lass uns nochmal in den Bereich reingucken. Ja. Das ist tatsächlich auch gar nicht so ausführlich. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, einfach Cage is Cage.
Ja.
Cage is Cage. Na, 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 na.
Ja.
Und der Kinnaman fand ich okay als sein Gegenspieler, aber irgendwie auch nicht so weltbewegend. Am besten fand ich bei ihm tatsächlich im Schauspiel, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber wenn er so schockiert war, also wenn Cage ihn so in Angst- und Schockmomente versetzt hat, dann finde ich, konnte man ihm das im Gesicht ganz gut abnehmen.
Das stimmt, ja. Ich habe ihn auch echt tatsächlich lange des Films seine Story geglaubt. So.
Ja, also wollen jetzt auch nicht zu viel auf die Story eingehen, aber so, wenn man so in Richtung Ende des Films geht, also man kann ja sagen, kann man vielleicht relativ spoilerfrei oder mit einem kleinen Spoiler versehen, einfach mal sagen, der Fahrer ist nicht so ganz der, wo man am Anfang denkt, dass er es wäre. Mhm. Und dass er sich so schockieren lässt, gerade zu Beginn des Films, liegt wahrscheinlich eher dran, dass er diese Seite seiner Persönlichkeit so ein bisschen ad acta gelegt hatte.
Ja.
Und die erst so nach und nach wieder zum Vorschein kommt. So erkläre ich mir das mit viel gutem Willen.
Mhm.
Weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, dass er sich überhaupt schockieren ließ von ihm.
Ja.
Weil gegen Ende hin ist das ja definitiv nicht mehr so der Fall.
Mhm.
Aber gut.
Ja.
Ja, und ansonsten Schauspielleistung und Cast, keine Ahnung. Ich habe geschrieben, Rest ist komplett austauschbar. Punkt.
Okay, ich habe den Rest gar nicht erwähnt, weil ich habe geschrieben, ich mag Cage und Kinnaman. So, das ist. Und Kinnaman kenne ich jetzt halt auch nur aus Robocop. Und glaub,
Robocock.
Das hast du gesagt. Ich habe versucht, das richtig auszusprechen.
Aber du sagst es sonst immer, wenn es um Robocop geht, sagst du so Dinge wie Robocock.
Das kann schon mal vorkommen, ja. Dafür müsst ihr in den Mindcast kommen, um sowas zu hören. Podcast.
Für einen Discord-Server meinst du?
Ja, genau.
Ja. Ich kenne auch gute Wörter.
Auf jeden Fall. Deswegen machst du ja auch einen Podcast und nicht ich.
Ja, das ist manchmal, ob das manchmal so die richtige Entscheidung ist, weiß ich auch nicht so genau.
Und ja.
Ich habe noch ein paar Trivia-Fakten für dich, tatsächlich.
Bitte. Oh, ich liebe triviale Fakten.
Geklaut von der IMDb-Seite fand ich aber tatsächlich ganz nett.
Mhm.
Denn das war laut IMDb das erste Mal scheinbar, dass in einem Spielfilm im Bundesstaat Nevada die Technologie der Virtual Production, also der virtuellen Produktion, eingesetzt wurde.
Okay.
Kennst du da was zu? Also
eine Virtual sagt Production dir der Begriff was? Ist wahrscheinlich, also ist das mit einer LED-Wand, die im Hintergrund aufgebaut wird?
Genau.
Ja, sowas hat ja meine Firma, für die ich arbeite, hier in Potsdam gebaut.
Genau, dann erklär doch vielleicht mal für den nicht geneigten oder nicht Techie da draußen, was das so ganz im Groben einfach ist, beziehungsweise wie das jetzt im Film dann eingesetzt wird.
Also im Grunde wird halt wie üblicherweise der Greenscreen gegen eine LED-Wand getauscht, die den Hintergrund darstellt, und dann wird mit einem System gearbeitet, das die Bewegung der Kameras trackt, wird aufgefangen und somit wird halt der Content, der auf der LED-Wand gezeigt wird, halt auch bewegt. Bedeutet, die ist halt sehr dynamisch und die Schauspieler sehen dann halt, wo sie sich befinden. Also es ist halt nicht so wie bei üblichen Produktionen, wo die dann einfach nur hinter grünen oder vorgrünen Objekten sind und sich irgendwie auch, ne, irgendwas sich vorstellen müssen, sondern die sehen halt tatsächlich, okay, wie ist die Umgebung, sie können halt viel besser, also die Schauspieler können halt viel besser agieren auf ihre Umgebung, und das ist natürlich vom Kostenaufwand halt natürlich höher, weil so eine Produktion ist schon teuer. Also LED-Wand
ist halt auch ein bisschen teurer grundsätzlich in der Anschaffung erstmal als ein grünes Laken und ein paar Scheinwerfer, ne?
Oh ja, allein dieses Motion Capture von der Kamera. Puh, LED-Wände, puh. Die Engines für die LED-Wände, puh. Das ist
ja, aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man sich jetzt super mal vorstellt, dass das im Prinzip so eine Mischung ist aus Diaprojektor und Greenscreen. Ne? Also dass der Greenscreen selber sozusagen ersetzt wird durch das vom Diaprojektor an die Wand geworfene Bild sozusagen. Und du hast einfach hochauflösende, scharfe Bilder. Mhm. Und wie du halt gesagt hast, dass man sich halt nicht mehr vorstellen muss, was ist da hinter mir, sondern dass es einfach als Teil der Szene dargestellt wird.
Richtig, ja.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich in der Post-Production auch angenehmer ist, weil du halt das Bild einfach schon da hast. Also dieses ganze Keying und Masking und so weiter fällt halt weg.
Ja, muss natürlich dann in der Vorproduktion muss dann halt der Content ausreichend vorhanden sein.
Ja, logisch. Also ne.
Beziehungsweise inzwischen mit KI kann das ja sagen, hier, ich möchte einfach hier dieses Bild, und ich möchte dann halt, falls sich die Kamera dann so weit dreht, hupsala, da eine Burg haben oder irgendwie Objekte, das wird dann halt dann künstlich, kann ich mir
sowieso vorstellen. Ja, im Zweifelsfall wirfst halt einfach ein grünes Bild drauf und hast dann wieder einen Greenscreen, ne?
Ja,
ein sehr teuren
Greenscreen.
Ja, aber das fand ich auf jeden Fall einen ganz interessanten Fakt. Und auch schön ist, dass Nicolas Cage offenbar ein großer Fan von The Suicide Squad aus 2021 ist, in dem Joel Kinnaman nämlich auch mitspielt. Und nicht nur ist Nicolas Cage ein Filmfan, was einen Film mit Joel Kinnaman angeht, sondern beide, also Nicolas Cage als auch Joel Kinnaman, haben unter einem legendären Regisseur zusammengearbeitet. Hast du eine Idee, welcher das sein könnte?
Kenne ich den Regisseur?
Mit Sicherheit. Also den Namen hast du auf jeden Fall schon mal gehört. Filme von dem hast du auch schon gesehen. Aber ich glaube nicht, dass das jemand ist. Nenn mir mal einen. Steven Spielberg, der ist es
nein,
nicht.
Nein, ein Film, den der Regisseur gemacht hat.
Ja toll, dann kann ich dir auch einfach den Namen sagen. Das ist ja jetzt relativ witzlos, ne?
Das weiß ich ja nicht.
Okay,
Tim Burton.
Nein, also Filme, die er gemacht hat, schmeiße ich mal einfach einen rein, mit dem du überhaupt nichts anfangen kannst.
Oh Gott.
Crossing 2.
Nee, sag mir nichts.
Gut. Wie wäre es mit City Wolf?
Sagt mir auch nichts.
Gut, also der Regisseur, um den es geht, ist John Woo.
Den Namen habe ich schon mal gehört.
Ach, Gott sei Dank, ich dachte gerade, ich hast mich kurz schwach gemacht. aber dann wirst du, wenn du da jetzt nicht so die Connection machst, wirst du einen von beiden Filmen kennst du auf jeden Fall, und den Film, in dem Nicolas Cage mitgespielt hat. Face Off im Körper des Feindes aus 97.
Mit Travolta.
Genau, mit John Trommel Travolta.
Auch eigentlich ein cooler Film tatsächlich.
Cooler Film, absoluter Klassiker aus der Zeit. Absoluter Must-Watch aus diesen Jahren des Films.
Ja.
Klassischer Actionfilm, klassischer John-Woo-Actionfilm auch, mit ein paar sehr interessanten Ansätzen. Die haben ja quasi so die Gesichter getauscht oder Körper getauscht, wie auch immer man es jetzt sehen möchte. Wie rum.
Die Gesichter.
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Und War auf jeden Fall ein ganz cooler Film. Und John Kinnaman hat mitgespielt im John Woo-Film Silent Night, Stumme Rache, in dem er einen stummen Charakter tatsächlich spielt, der auch erst 2023 kam. Ist so ein Action-Thriller, wo er auf so eine Art Rachefeldzug geht, aber so stumm halt. Ja, beides ganz coole Filme. Silent Night habe ich mal irgendwann angefangen zu gucken vor einer Weile, bin aber irgendwie wieder davon abgekommen. Keine Ahnung, habe ich auch nur ein paar Minuten reingeguckt und dann kam irgendwas dazwischen. Muss ich irgendwie mal fertig gucken.
Ja.
Genau, ansonsten gibt es ja noch einen Fun-Fact im IMDb-Eintrag zum Film, den ich jetzt nicht weiter nachgeprüft habe, aber ich glaube es einfach mal, kann natürlich vielleicht auch bei Prime Video oder so schon gefixt sein, keine Ahnung. Und zwar steht dort, bei 1:03:34 ist deutlich ein Jump-Cut zu sehen, als Nicolas Cage einen Molotow-Cocktail wirft. Also quasi unsauber geschnitten in dem Moment.
Ah, okay. Ist mir nicht aufgefallen.
Ja, ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Aber ich sag mal, wie es ist. Ich habe vielleicht auch nicht 100% auf den Film geguckt, als wir den geguckt haben.
Also vielleicht hat auch ein Kumpel von mir nebenbei am Handy gespielt. Keine Ahnung, so ein bisschen.
Ein Kumpel von dir, ja. Nee, also das, also grundsätzlich interessanter Film, aber wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja, also weiß ich nicht, ich, keine Ahnung, lass uns doch einfach mal auf unser Fazit kommen, dann können wir das Ganze mal in eine Zahl fassen. Wir haben eine Skala beim Filmtalk von 1, das heißt ganz schlecht, absoluter Müll, Schrott, Zeitverschwendung, bis hin zu 10, das ist ein Meisterwerk, der muss in jeder Filmsammlung stehen und genau, der muss geguckt werden, egal von wem, egal ob du Filmgenre-Fan bist oder nicht, den musst du gesehen haben, wo würdest du ihn für dich persönlich einordnen? 1 bis 10.
1 bis 10, also ich habe gesagt, ich wollte sagen hier 3, aber jetzt, also wenn 6 Beste ist, sage ich 2-.
Wenn 6 Beste ist?
Ja.
6 ist ja nicht Beste, 10 ist Beste.
10 ist Beste.
Ja, deswegen Skala von 1 bis 10, was ich gerade gesagt habe.
Aber die Skala endet hier nur bis 6. Okay, warte, dann.
Du hast ja schon mal dein Mausrad benutzt zum Scrollen.
Ah, oh, nee, Anwenderfehler. Fehler 40. Ah, schön. 10 ist Meister. Ja, bleibe ich trotzdem bei 3.
Okay. Du ordnest den Film. Du bist von einer Skala von 1 bis 6 ausgegangen. Jetzt hat sich die Skala spontan von 1 bis 10 dir offenbart und die Wertung bleibt die gleiche. Okay, das macht dir natürlich dann eigentlich schlechter auf der Skala. Ja, warum?
Warum? Das holt mich einfach nicht so richtig ab. Also ich finde auch die Einstufung zwischen Psycho-Horror finde ich übertrieben. Für mich ist es eher so ein Action- Drama tatsächlich. Also ich mag Nicolas Cage, aber wie du schon sagtest, so die Handlung ist okay. Die Nebendarsteller sind austauschbar, wie du schön sagtest. Also es ist halt, ob der Film jetzt läuft oder nicht, ist jetzt nicht schlimm. Aber ich finde jetzt, eine Zeitverschwendung ist es jetzt nicht. Irgendwie, weil man, ist ja, weil Nicolas Cage halt mitspielt. So, das ist so. Und ich mag ihn eigentlich, so als Schauspieler, schon echt ein cooler Dude.
Wenn Nicolas Cage jetzt nicht dabei wäre, sondern irgendwer anders in seiner Rolle?
Ja, dann kommt drauf an halt wer. Also, ich glaube, Benicio del Toro könnte auch gut die Rolle spielen.
ich glaube, das würde er nicht machen.
Wahrscheinlich nicht, aber ja, dann könnte es schon wieder interessanter werden, tatsächlich.
Ja, also ich bin da auch hin und her gerissen. Also auf einer Skala von 1 bis 10 habe ich ihn zum Beispiel auf eine 4 gepackt, also noch knapp. Also im gut unteren, also im, beziehungsweise im schlecht unteren Durchschnitt. Tatsächlich habe mir auch einfach nur 2 Notizen dazu gemacht. Einmal für Cage-Fans und ansonsten eher langweilig und eintönig. Für mich persönlich zu vorhersehbar. Wir haben uns ja zwischendurch beim Filmgucken auch immer so ein bisschen ausgetauscht. Also, ach guck mal hier, das könnte das sein, das könnte das sein.
Ja.
Und die meisten Vermutungen gingen ja schon in eine sehr richtige Richtung oder waren tatsächlich on point teilweise auch.
Ja. Und es ist halt auch sehr viel so Klischee. Ja. Ja, also es wird sich an den Klischee-Trucker bedient, an dem Klischee-Diner-Besitzer, der Klischee-Diner-Bedienung. So.
Also das auf jeden Fall. Und also diese Kategorisierung aber auch auf Psycho-Horror-Film, wie es jetzt auf der deutschen Wikipedia-Seite aufgeschrieben wird, kann ich nichts sagen. Also find ich ganz schwierig. Für mich ist es tatsächlich einfach nur ein unterdurchschnittlicher Thriller. Auf der IMDb-Seite ist es tatsächlich aber auch als Action-Thriller aufgeführt. Und das passt natürlich deutlich besser als Psycho-Horror. Keine Ahnung. Irgendwie ein bisschen strange, was Wikipedia da gemacht hat. Oder die Leute, die es eingetragen haben, finde ich eine komische Kategorisierung.
Ja, also The Last House of the Last Sight wäre so ein Psycho-Horror.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, das ist für mich so ein Film, den ich nicht mal Cage-Fans empfehlen würde, wenn ich wüsste, dass sie ihn noch nicht gesehen haben. Aber ich würde ihn tatsächlich so unter den Tisch fallen lassen. Ich finde ihn wirklich, es ist keine Zeitverschwendung. Es ist so, für mich wäre es so ein Film wie, den habe ich 2,5 Jahre lang auf meiner Watchlist. Und irgendwann, wenn ich alles andere weggeguckt habe, lasse ich den mal laufen, einfach damit ich ihn abhaken kann. So.
Ja.
Das ist so mein Abschlussfazit eigentlich.
Ja, oder Film. Wenn auch weiter auf weitere 2,5 Jahre auf der Watchlist bleibt, dann ja gut.
Tut nicht weh,
genau.
Und wenn du ihn dann irgendwann geguckt hast, denkst du dir, ja gut, toll. Hätte ich ihn mal auf der Watchlist gelassen.
Ja.
Ja, also es gibt deutlich schlechtere Filme auf jeden Fall, aber es gibt auch deutlich bessere Filme, die interessanter sind und die genauso gut verfügbar sind. Also guckt euch vielleicht lieber einen anderen Film an. Es sei denn, ihr seid absolute Nicolas Cage Ultras und habt auch hier diese Meme-Hose an und dieses Meme-T-Shirt und Pulli und so weiter und Kopfkissen und so weiter, wo überall nur Nicolas Cage-Gesichter drauf sind oder so. Dann ist das vielleicht euer Ding, aber ansonsten vielleicht eher nicht. Ja, vielen Dank, lieber Martin, dass du heute an meiner Seite gewesen bist und den Christian hier tatkräftig vertreten hast.
Ja, ich hoffe, die Zuschauer konnten sich an den doch wenigen ich habe mich relativ zurückgehalten.
Ja, also ich denke, die Zuhörer werden freudig vernommen haben, dass mal wieder eine andere Stimme dabei ist. Das freut ja in der Regel immer. Du hast jetzt natürlich eine Folge weniger, auf die du dich freuen kannst, weil du sie schon kennst.
Ja, das stimmt.
quasi jetzt gerade live dabei. Das ist jetzt so ein bisschen
zeitblasenmäßig.
Nicht zeitblasenmäßig. Das ist so ein bisschen dieser Spaceballs-Moment, wo sie Spaceballs selber angucken.
Wir sind jetzt im Jetzt.
Es passiert jetzt, Sir.
Ja. Oh, das ist zum Beispiel ein sehr guter Film, auch wenn er alt
ist. Das ist ein sehr guter Film, auch wenn das Intro abfuckmäßig lang ist, wo dieser Kreuzer da durchs Bild fliegt. Oh, das macht mich jedes Mal wahnsinnig. Du kannst ja wirklich vorspulen und es dauert noch lang. Ne? Es ist wirklich so auf die Spitze getrieben.
Ja.
Aber der Film ist wirklich gut.
Ja.
Nun gut, und ich würde sagen, wir schließen die Akte Sympathy for the Devil an dieser Stelle.
Ja.
Und würde sagen, wir schauen jetzt mal, was noch für geile Sachen in der Watchlist sind und schauen als nächstes vielleicht einen Film, der ein bisschen geiler ist.
Ich hoffe, da bin ich vielleicht das nächste Mal auch dabei oder so.
Ja.
Mal gucken.
Wenn ihr Vorschläge habt, was wir uns hier, also Christian und ich primär oder generell mal, wir uns anschauen sollen für einen Filmtalk, für einen Serientalk oder auch für einen reingeguckt, weil ihr euch selbst noch nicht sicher seid, was ihr vielleicht als nächstes anschauen sollt. Kommt in die Gruppe, genau. Kommt auf steady.de/mindcast, supportet das Projekt oder kommt in den Discord und snackt euch da in die eine oder andere Unterhaltung rein. Da wird hin und wieder auch mal abends irgendwas gezockt.
Oh ja.
Oder einfach nur ein bisschen Blödsinn geredet. In diesem Sinne, ciao, ciao, lebt lang und in Frieden. Möchtest du noch was sagen?
Das war eure Dosis Mindcast für diese Woche.
Schön.
Yo, das war der Mindcast, wir sind bald zurück mit den heißesten Themen, kein Unsinn, kein Mist. Games von Filme, das ist, was dich bewegt. Hier drin im Mindcast, alles, was du begehrst. Mindcast, hört uns bald wieder zu. Mindcast, wir lassen dich nicht in Ruhe. Wir bringen dir die Fakten, die News, die Stories, der beste Podcast. Digga, keine Kategorie. Sind die Mindcast-Crew. Und das war's für heute. Pack die Kopfhörer ein und triff ein paar Leute. Das Mindcast-Outro, jetzt ist es vorbei. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Seid dabei. Ciao.